RD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Und er spielte hier Suzanne vor und sagte eigentlich, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich ein Lied? Und er sagt die, wie bitte? Das ist ein grandioser Song, den will ich sofort aufnehmen.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets...
Das ist Musik von Leonard Cohen und damit sage ich herzlich willkommen bei Urban Pop, herzlich willkommen beim Göttinger Literaturherbst. Peter Urban sitzt mir nicht gegenüber, wie sonst immer, sitzt er an meiner Seite und wir haben uns ein tolles Thema mitgebracht nach Göttingen und zwar die Künstlergeschichte zu Leonard Cohen, zu den Songs. Gerade schon haben wir Suzanne gehört. Ich muss sagen, bei aller Vorbereitung, hier liegen ganz viele Zettel und bei dir liegen auch ganz viele Zettel vor dir und Zeitschriften und Bücher und so weiter, hat man das Gefühl, das ist ein Künstler, dem man sich irgendwie nähern kann, aber ganz entschlüsseln kann man diesen Mann nicht, oder? Wie ist es dir ergangen bei der Vorbereitung?
Seine Persönlichkeit ist ganz besonders, aber auch seine Texte, worüber er singt. Du kannst nie sagen, ey, ja, er singt jetzt über das Thema, jetzt über das Thema, das handelt davon. Nein, so ist es nicht. So einfach ist es wirklich nicht. Und ich begrüße dich erstmal, Oke Van Dixen, der Mann, der hier die Fragen stellt und nicht nur das.
Vielen Dank. In Leonard Cohens Texten finden sich immer wieder Spuren, die ganz zurückgehen zu seiner Prägung ja, aus dem Elternhaus. Er kommt aus Kanada, aus Montreal. Sein Vater war, kann man sagen, Industrieller?
Er hat eine Kleiderfabrik gehabt. Er war im Garment-Business, also Kleider hergestellt, sehr erfolgreich, sehr groß. Die Familie war eine jüdische Familie, die aus Ost-Mitteleuropa eingewandert war. Vaters Familie schon ca. 1850. Der Urgroßvater von Leonard hat die erste große Synagoge in Montreal gebaut, gegründet und ist ein ganz, ganz wichtiger Mann gewesen. Und die ganze Familie ist voll von Rabbis, von Wissenschaftlern, von Schriftgelehrten. Also es ist eine Familie, die wirklich im religiösen, im jüdischen Glauben gelebt hat und natürlich den Schabbat eingehalten hat, die Rituale, die Familie und so weiter. Also das war voll und das liest man auch aus den Texten und vielen, vielen Äußerungen von Leonard noch bis in seine ganz späten Jahre.
Sein Vater allerdings ist früh verstorben. Leonard war, ich glaube, 9 Jahre alt.
9 Jahre, dann ist Nathan John Cohen gestorben, sehr früh. Und es hat natürlich den Jungen auch geprägt. Er ist dann mehr unter der Obhut der Mutter, Mascha hieß die, aus Litauen stammten, erst später, 1920 eingewandert. Eine sehr, sehr herzliche, sehr spontane, sehr temperamentvolle Frau, die ständig gesungen hat. Litauische Volkslieder, jüdische Lieder, jiddische Lieder, alles Mögliche. Und in dieser Umgebung unter vielen Frauen ist er auch aufgewachsen, aber gab auch eine Kinderbetreuerin, die sie hatten, die war katholisch und die hat den jungen Leonard dann auch mal mit in katholische Kirchen genommen. Es gibt in Montreal ganz, ganz viele. Also er hat viele Seiten der Kultur mitbekommen und Familie hat dann auch nach dem Tod des Vaters für die Familie von Leonard gesorgt. Also es war ein Netz, also man war reich genug, um auch wirklich weiter gut leben zu können.
Der Junge, der Teenager Leonard Cohen, der ist eben beeinflusst, quasi also in der Zeit vorm Rock'n'Roll ja groß geworden, also wo man viele sagen würden, ja ab 55 oder ab 60 oder 58 oder so, je nachdem wie man das liest, war das sozusagen dann der Antrieb für eine Rebellion, für eine kulturelle Entsprechung des jugendlichen Aufbruchs. Bei ihm waren es aber, ich glaube, Poeten.
Er ist ein Kind der 50er, aber in einer ganz anderen Umgebung. Das war eine Umgebung durch den jüdischen Glauben, die jüdische Religion und eben aber auch durch Wissenschaft, durch Kultur, durch Literatur. So ist er aufgewachsen, hat schon als Schüler, als 14-, 15-Jähriger angefangen, Gedichte zu schreiben und fand dann gleich einen spanischen Dichter fabelhaft, nämlich den großartigen Federico García Lorca. Das war jemand, der hat ihn ganz stark beeinflusst. Und er lernte auch Gitarre spielen. Er war musikalisch, die Familie, der übliche Klavierunterricht. Aber Gitarre, den Unterricht bekam er von einem spanischen Gitarrenlehrer, was sehr, sehr wichtig wurde für die musikalische Entwicklung von Leonard. Denn spanische Einflüsse im Gitarrenspiel hörst du immer noch in so vielen Songs. Flamenco, Gitarre, das brachte der ihm bei. Und aber auch die Folksongs, die damals gesungen wurden. Denn er ging im Sommer in Summercamps, betreute Jugendliche, die auch von der jüdischen Gemeinde dort in Summercamps geschickt wurden. Und da waren junge Menschen dabei, die aus der sozialistischen Bewegung waren. Und damals war es so, Folksongs, auch die traditionellen amerikanischen Folksongs, wurden eher gesungen von Leuten mit, sagen wir mal, eher linker politischer Auffassung und Meinung.
Street are mine, the Spanish voices laugh. The Cadillacs go creeping now through the night and the poison gas. And I lean from my windowsill in this old hotel I chose. Yes, one hand on my suicide, one hand on the road.
Und da gab es ein Buch, das hieß The People's Songbook. Da standen nun die alten Klassen, diese ganzen großen Klassiker hin, wie Woody Guthrie, die dann später neu vertont hat und neu zu neuem Leben erweckt hat. Das hat er gesungen, das war ein ganz starker Einfluss für ihn. Ging dann zur Uni in Montreal, McGill's Uni, studierte Literatur und hatte vor allen Dingen sehr früh Förderer. Zum Beispiel Irving Layton, das war ein Poet, aber auch ein Professor, der später Politiker wurde. Der hat ihn sehr gefördert und unterstützt. Und auch in dessen Reihe ist dann auch die erste Veröffentlichung erschienen, die dann Cohen mit 21 Jahren veröffentlichte, ein Gedichtsband. Let us compare mythologies, also lasst uns Mythologien vergleichen. Was für ein Titel. Und einfach war es nie bei Leonard.
Man hat immer das Gefühl, das Selbstbewusstsein hat er schon irgendwie mitgebracht. Mhm. Aber offenbar hat er sich auch in diesen Kreisen, sagen wir mal, bei diesen Dozenten oder bei diesen Professoren, hat er sich wohlgefühlt. Es muss da so Literatur- oder Lyrik-Zirkel gegeben haben, in denen er gewesen ist und in denen er offenbar auch mit seinem Talent irgendwie gleich auffiel, offenbar.
Er war aber auch gleichzeitig neugierig, immer musikalisch interessiert. Er hat später gesagt, auch wenn er Prosatexte geschrieben hat oder andere Gedichtstexte, spielte für ihn im Hintergrund immer Gitarrenmusik. Also es war immer musikalisch und seine Metrik war auch so, dass man die auch immer gern musikalisch ausdrücken konnte. Er schrieb aber sehr traditionell, also mit Reim, mit Metrik. Und das machte er im Unterschied zu diesen etwas freieren Beat-Poets, die natürlich auch damals sehr en vogue waren, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, die natürlich wichtig waren, aber die für ihn ja eindrucksvoll waren. Aber er wurde von denen, als die ihn dann kennenlernten, den jungen Cohen aus Das Wunderkind aus Kanada, wurde er nicht so geachtet, weil der war ihnen zu traditionell, dieser Cohen. Der schrieb nämlich in Reimen und in Metern. Also das ist der Stil des Establishments, haben die gesagt. Aber später hat er dann Allen Ginsberg kennengelernt. Die wurden sehr gute Freunde, man hat sich gut verstanden. Aber zur Musik nochmal. Leonard hat ganz früh auch seine Gedichte zu Jazzgruppen in Clubs vorgetragen. Oder Calypso. Es gab in Montreal ein schwarzes Viertel, wo viel karibische Einwanderer wohnten, wo Calypso gespielt wurde. Und da war Leonard dann. Und auf Calypso kann man sehr gut auch Texte, Rhythmen, Reimen und so weiter. Das hat er dann dort getan. Und hatte auch noch einen Hang zu Country-Musik. Er war also sehr breit aufgestellt und gründete mit zwei anderen Leuten eine Country-Gruppe, die Buckskin Boys, die Wildlederjungs, und spielte eine Zeit lang Musik. Also er mochte Hank Williams zum Beispiel sehr und das hat ihn auch beeinflusst. Ging dann aber nach New York an die Columbia-Universität, um dann weiter zu studieren, und hat dann praktisch gedacht, ich will jetzt Dichter werden, Schriftsteller. Das war sein Plan.
I lit a thin green candle to make you jealous of me, but the room just filled up with mosquitoes. They heard that my body was free. Then I took the dust of a long sleepless night and I put it in your little shoe. And then I confessed that I tortured the dress that you wore for the world to look through.
Ich finde es so lustig, weil also mit den Wildlederjungs sozusagen. Ich habe in meiner Vorbereitung gesehen, dass er, sein Vater hatte ja Anzüge in der Fabrik hergestellt, und er hat gesagt, ich sehe eigentlich selbst nur gut aus in einem Anzug. Also, deswegen wirkte er offenbar auch immer etwas älter und gesetzter, ja, als andere Menschen, die in dieser Branche tätig waren. Der Wunsch, Dichter zu werden oder Schriftsteller zu werden, der wurde gefördert, offenbar durch eben viel Zuspruch aus der Universität oder durch diese Veröffentlichung. Aber er kriegte dann ja auch ein Stipendium.
Ja, er bekam vom kanadischen Staat ein Stipendium, $3,000 kanadische Dollar, und ging dann nach London, wollte andere Welten kennenlernen, ging nach London. Und ja, das gefiel ihm da gar nicht so gut.
Offenbar hat er sich da nicht so richtig zurechtgefunden. Er hat sich da aber von dem Geld auch eine Olivetti-Schreibmaschine gekauft und eine berühmte, also den Famous Blue Raincoat hat er sich da auch gekauft. Das ist überliefert. Er hatte eine Zimmerwirtin, habe ich gelesen, die gesagt hat, du kannst hier wohnen, alles klar, solange du jeden Tag 3 Seiten schreibst. Und das hat er dann auch, diese Disziplin hat ihm gut getan, offenbar. Ja. Das haben wir, stellen wir später vielleicht noch fest, ja, dass diese Disziplin für ihn eigentlich immer gut
war. Ja, immer sehr wichtig. Die Disziplin war auch so, dass er eigentlich als Jugendlicher auch mal eigentlich auf die Militärschule gehen wollte. Seine Mutter hat dies dem Mann ausgeredet, hat gesagt, nee, mach doch lieber was mit Kultur und Literatur. Irgendwo mochte er militärische Disziplin sehr gerne. Das werden wir später auch noch kennenlernen bei seinen verschiedenen anderen Tätigkeiten. Aber in London war es so, dass ihn einfach das Wetter auch weg vertrieben hat. Ne? Und erzähl mal die Kunst.
Ja, die Geschichte ist so schön.
Die ist so komisch.
Leonard Cohen hatte sich die Weisheitszähne ziehen lassen müssen, hatte Zahnschmerzen und ist dann offenbar in einem Moment... Er ist die Straße runtergegangen und da kam da war die griechische Nationalbank, da war jemand, der war sehr sonnengebräunt, weil er aus Griechenland kam, und er hat gesagt, wie warm ist, ist reingegangen, hat ihn gefragt, wie warm ist es in Griechenland, und er hat vermutlich gesagt, so 32 Grad, und gesagt, wie komme ich da hin?
Der Mann war auch gebräunt.
Ja, er war gebräunt, und dann hat er gesagt, okay, wo kann man da wohnen, und dann hat er ihm ein paar Tipps gegeben, und er hörte dann offenbar, und das werden viele sicher auch wissen, er hörte dann von einer, ja, sowas wie einer Künstlerkolonie, auf jeden Fall von Hydra, der Insel, wo eben viele Menschen wohnten und sich vielleicht auch zurückgezogen hatten, bewusst eben in Griechenland, auf der griechischen Insel, weil das Leben dort einfach war, auch billig war.
Es war auch eine wunderschöne Insel. Keine Elektrizität, auch noch nicht richtig fließend Wasser, kein Telefon. Es war eigentlich idyllisch. Dort hatten sich sehr, sehr viele Autoren zurückgezogen. Zum Beispiel der Australier George Johnston, einer der bekanntesten australischen Autoren, mit seiner Frau Charlemagne Cliff, auch Autorin. Und zum Beispiel ein norwegischer Schriftsteller, Autor Axel Ihlen, der dort mit seiner Frau Marianne, man müsste es norwegisch aussprechen, lebte. Und ja, es war eine Aussteigerinsel, einfaches Leben, Esel, Taverne, viel Wein, sehr, sehr viel Wein. Abends war man zusammen, man feierte, man traf sich. Es war eigentlich was Wunderschönes, nur es hatte auch seine Schattenseite. Das kommt dann später raus. Ein exzessiver Drogengebrauch schon in Anfang der 60er Jahre auf dieser Insel. Sehr viel LSD, solche Dinge gab es damals da schon. Amphetamine, Speed, diese Dinge. Und ja, man arbeitete, man lebte, aber man arbeitete auch und feierte.
Und offenbar musste Leonard Cohen auch immer wieder zwischendurch mal nach Kanada,
ja,
weil er nämlich auch dann auch Dinge veröffentlichte und dann manchmal Lesungen hatte dort und auch ab und zu mal einen Preis gewonnen hat oder so. Also er musste aber auf jeden Fall zurück, weil er auch Geld brauchte. Das ist eigentlich ein Thema, was sich da in dieser Zeit doch durchzieht, glaube ich. Aber viele haben es sicher schon erkannt, er hat natürlich dort Marianne kennengelernt und da können wir ja gar nicht anders als jetzt einmal kurz hören, wie dieser Song noch genau geht.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy. Before I let you take me home. Now so long, Marianne. It's time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all.
Natürlich ist das Lied später aufgenommen, aber es beschreibt in der Tat natürlich die Liebesgeschichte zwischen ihm und Marianne.
Ja, das war eigentlich schon das Abschiedslied. So long, Marianne. Ursprünglich hieß das Lied Come on, Marianne. Aber im Jahr 67, als er das dann aufnahm, war es dann schon So long, Marianne. Und die hatten eine sehr intensive Beziehung. Aber was heißt schon Beziehung in einer Welt, wo ständig die Affären hin und her gingen? Also die Ehepaare waren sich auch nicht treu. Axel, der Mann von Marianne, hatte sich schon längst mit anderen Frauen beschäftigt und hatte sich getrennt. Das Kind hing dazwischen, der kleine Axel. Und auch Leonard und Marianne hatten ihre immer anderen Affären. Das war auch charakteristisch für diese Insel. Eine wirklich seltsame Atmosphäre zwischen Exzess, zwischen Idylle, zwischen Liebe, aber auch wirklich sehr, sehr drogen- und alkoholgeschwängerter, sagen wir mal, Qual. Es war schon auch, hat die Leute sehr ausgelaugt. Und trotzdem hat man gearbeitet. Leonard hat dort geschrieben, einmal sein erstes Buch, seinen ersten Roman Favorite Game zu Ende geschrieben und dann ein großes zweites Werk angefangen, wo er wirklich den großen Wurf machen wollte. Ein Roman, der Beautiful Losers heißt. Und das ist einer, den hat er selbst unter Amphetaminen geschrieben, mit kleinen Beigaben von LSD, wenig gegessen, gefastet. Hin und da brachte ihm Marianne was, um wenigstens zu essen oder eine Tasse Tee. Und so hat er Monate geschrieben, wie in einer wilden Achterbahnfahrt. Und so liest sich auch der Roman. Also ich bin von wenigen Sachen schockiert, aber das hat mich schon wirklich umgehauen, um was es da eigentlich geht. Eine Mischung aus Mythen, Isolation, Pornografie und Suche nach Sinn. Es ist wirklich sehr, sehr schräg. Und das war in dieser Zeit eben so, dass man arbeitete. Und die dunkle Seite, die hat die britische Schriftstellerin Polly Sampson in einem Bestsellerroman Theater of Dreamers beschrieben. Da ging es nämlich darum, dass Armut, Verarmung und Krankheit zunahmen, auch Alkoholsucht und Drogensucht fanden ihre Opfer. Den Kindern ging es überhaupt nicht gut, um die wurde sich nämlich sehr, sehr wenig gekümmert. Und es war so, dass die Kinder alle irgendwelchen Schaden nahmen. Zum Beispiel Axel Elen, der Sohn von Marianne, ging dann schnell auf Reisen, fuhr mit 17 nach Indien, kam vollkommen zerstört wieder. Es heißt nicht, dass Marianne sich nicht um ihn gekümmert hat. Sie ist mit ihm dann später auch nach Oslo wiedergezogen, wo der Axel Junior immer noch in einer psychiatrischen Anstalt lebt heutzutage. Also es war keine reine Idylle in dieser Zeit. Und Leonard Cohen, das muss man schon sagen, hat zu diesem Axel auch immer Kontakt gehalten, hatte immer versucht, diese Familie oder die Atmosphäre positiv zu beeinflussen. Aber eins war sicher, Leonard Cohen war eigentlich nie jemand für eine feste Beziehung. Das sagte schon seine Studienfreundin Anne Sherman. Alle Frauen wollten ihn. Der Mann hatte eine unfassbare Ausstrahlung. Irgendwas, ein bisschen gebückt ging er immer im Anzug, fein. Und er sah absolut attraktiv aus. Und alle Frauen wollten ihn, aber keine konnte ihn richtig halten. Und für viele war es dann so, lieber eine Nacht mit Leonard als eben gar nicht. Also so lief das. Und die einzige Frau, mit der er ein bisschen länger in der Zeit zusammen war, eben Marianne. Aber auch das war keine monogame Beziehung.
I suppose that he told you everything that I keep locked away in my head. Your master took you traveling. Well, at least that's what you said. And now do you come back to bring your prisoner wine and bread? You met him at some temple where they'd take your clothes at the door. He was just an umbrellaless man in a chair, just come back from the war. And you wrap up his tired face in your hair and he hands you the apple core. Then he touches your lips now so suddenly bare of all the kisses.
Als er dann immer mehr Geldprobleme bekam und die anderen auf der Insel auch, zum Beispiel George Johnson, der Australier, musste die Insel dann verlassen, ging zurück nach Australien, verarmte komplett, seine Frau beging Selbstmord. Also es sind wirklich grässliche Schicksale manchmal aus dieser Idylle entstanden. Und dann ging aber eben Leonard auch immer wieder zurück nach Montreal, wie du gesagt hast, um... Manchmal ist dann Marianne mitgekommen. Einmal hat er gesagt, ich habe jetzt ein Haus in Montreal, komm doch auch mal. Aber die Welt in Kanada, in dieser ganz anderen Umgebung, mit der ist Marianne nicht zurechtgekommen. Später hat sie ihn dann auch in New York besucht oder in anderen Städten. Und das waren immer nur kurze Besuche, weil sie merkte jetzt, Leonard ist jetzt in einer ganz anderen Welt.
Leonard Cohen bleibt ja, auch wenn er zur Musik kommt, ein Dichter. Also es ist nicht so, dass er von einem Dichter zu einem Musiker wird. Er bleibt ja ein Dichter. Das kann man, glaube ich, wirklich durchgehend sagen. Aber er kommt dann zur Musik. Wie ist das genau gekommen? Das ist ja auch in den 60er Jahren gekommen. Ein bisschen Glück, ein bisschen Zufall und ganz viel Talent.
Ja, er hat ja Veröffentlichungen gehabt, Gedichtsbände, zwei Romane. Er hat Anerkennung bekommen, sehr gute Kritiken. Aber sowas verkauft sich nicht. Also er konnte davon eigentlich nicht leben. Und er hat auch später, als er schon seine Musikkarriere gemacht hat, immer wieder Gedichtsbände veröffentlicht. Also es war für ihn immer extrem wichtig, auch das weiterzuführen. Und ja, sogar eine, als er, das 1965, als er gerade eigentlich noch auf Hydra war und eigentlich nach Montreal wieder zurückging, gab es eine Fernsehdoku über diesen jungen, Ladies and Gentlemen, Leonard Cohen hieß die, der junge Dichter, der neue Dichterstar Kanadas wird vorgestellt. Also über einen jungen deutschen Dichter habe ich selten eine Doku gesehen, das war schon sehr ungewöhnlich. Er war wirklich ein kleiner Star, nur er konnte doch nicht davon leben und machte das dann so, dass er zurückging nach Montreal und dachte, ey, wenn es mit dem Schreiben nicht so klappt, dann schreibe ich doch einfach mal Country-Songs und wollte nach Nashville gehen. Und auf dem Weg von Montreal nach Nashville ist er Gott sei Dank über New York gefahren. Und in New York, da öffnete sich für ihn eine ganz andere Welt, weil er hatte das auf Hydra in Griechenland gar nicht mitbekommen, dass Greenwich Village, New York, mittlerweile der Melting Pot, der Schmelztiegel für die neuen Entwicklungen der Folkmusik, der Popmusik geworden waren. Das hatte er überhaupt nicht. Er kannte zwar Bob Dylan, aber all diese ganze Szene war für ihn komplett neu. Und er kommt da nun hin und er hat selbst in einem Interview erzählt, in seinem ersten Abend geht er in einen bekannten Musikclub, Max's Kansas City. Und er steht da an der Bar und da kommt so ein Typ an mit gelockten Haaren und sagt, ey, du bist doch Leonard Cohen. Ich habe Beautiful Losers gelesen. fantastischer Roman. Das war Lou Reed. Lou Reed von Velvet Underground. Und dann sagte er, komm mal mit. Und an dem Tisch, da saßen Andy Warhol, Nico und diese ganzen anderen Leute aus dieser Andy Warhol-Familie. Und die wurden ihm da vorgestellt. Das lernte er einfach so kennen und hat sich aber nicht von denen in ihre Blase reinziehen lassen. Denn bei Warhol war es immer gefährlich. Man wurde gleich vermarktet für Filme, für andere Sachen. Nein, da hat Cohen gleich gemerkt, ey, ich bin was anderes. Ich will eigentlich was anderes. Und was anderes war Songs schreiben. Und er hatte ein paar Songs geschrieben und wollte die nun auch vorstellen. Und er kannte eine kanadische Freundin, die Assistentin des Bob Dylan-Managers war. Grossman hieß der Manager. Und die sagte, ja, spiel doch die Songs mal Judy Collins vor. Judy Collins war eine der erfolgreichsten Folksängerinnen, erfolgreicher Alben, Hits. Nicht mit ihren eigenen Songs, aber mit Songs von anderen Leuten. Und da ging nun Cohen hin und er spielte ihr Suzanne vor. Und sagte eigentlich, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich ein Lied? Und da sagt die, wie bitte? Das ist ein grandioser Song. Den will ich sofort aufnehmen. Und hat ihn sofort aufgenommen für ihr Album In My Life mit Coverversion von Beatles und anderen. Da war nun der erste Leonard Cohen Song drauf. Das war im Herbst 66. Und es wird ein Hit, ein großer Erfolg. Ja, Leonards erste Veröffentlichung. Und die Judy Collins war sowieso sehr gut. Sie hat noch einen anderen Song später von ihm aufgenommen, war immer sehr, sehr eng mit ihm, sehr freundschaftlich und hat ihn dann zum Beispiel im April 67 eingeladen bei einem Benefizkonzert, einem Anti-Vietnam-Konzert in der Town Hall in New York aufzutreten. Und er sagte, nein, ich kann nicht live singen, ich will nicht auftreten. Sie hat ihn überredet und er ist auf die Bühne gegangen, um Suzanne zu singen. Die Leute liebten den Song. Aber nach der ersten oder zweiten Strophe hat er so viel Angst gekriegt. Leonard Cohen hat sein ganzes Leben lang Lampenfieber gehabt, war so nervös, ist er von der Bühne während des Songs runter und hat zu Judy Collins gesagt, ich kann nicht weiter. Und dann hat sie gesagt, komm, beruhig dich, ganz ruhig. Die Leute klatschten, die wollten ihn wieder auf die Bühne haben. Und dann ist die Judy mit ihm auf die Bühne gegangen. Sie haben beide diesen Song zu Ende gesungen. Und das war sein erster richtiger großer Auftritt. Und ja, hat dann auch viel bedeutet, weil dadurch ist er dann auch zum Newport Festival, dem berühmten Folk Festival gekommen. Das hat auch Judy Collins zum Beispiel zusammen mit Joni Mitchell, die er dort auch kennenlernte in diesem Jahr. Und da fangen nun diese anderen Dinge an.
Want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning.
Leonard Cohen bleibt ja noch eine Zeit lang in New York hängen, aber vor allem kommt es dann zum ersten Album. 1967, Songs of Leonard Cohen heißt dieses erste Album. Ist dir dieses erste Album schon aufgefallen? Hat dich das schon erreicht?
Ja, man hat Suzanne, war natürlich... Der wurde, gerade in Europa wurde dieses Album aufgenommen. Wir müssen noch kurz erzählen, wie es dazu kam. Und eine Episode müssen wir nachträglich noch mal kurz sagen. Er, bisschen verrückt war der Cohen immer, ist 61 auf dem Höhepunkt der großen Krise in Kuba nach Kuba gereist. Du weißt also...
Ist eine wunderbare Anekdote. Leonard Cohen hatte in der Tat ein bisschen was von einem... Er hatte auch ein bisschen was Dandyhaftes. Er ist nämlich hat sich einen Khaki-Anzug besorgt und ist nach Kuba gefahren. Gerade als es dort für Amerikaner doch ein bisschen eng wurde langsam, weil nämlich die Castro-Brüder schon dort gelandet waren. Es war nicht ungefährlich. Er hat sich aber irgendwie auch mit einer Gitarre und mit viel Quatschen hat er sich da irgendwie durchlaviert, bis seine Mutter offenbar bei der kanadischen Botschaft gesagt hat, guck mal, wo mein Junge ist. Das wird jetzt langsam gefährlich.
Da war er 26 oder sie 27. Ja, man musste immer noch auf ihn aufpassen.
Und er ist dann offenbar zum Flughafen gebracht worden und da hat ein 14-jähriger Kubaner mit einer Kalaschnikow auf ihn aufpassen sollen und das war wirklich eine ganz enge Geschichte und er hat dann sich da irgendwie rausgequatscht, der war kurz abgelenkt und er ist dann dandyhaft zum Flugzeug spaziert, ich glaube, das ist der Trick, und ist dann mit dem einen der letzten Flugzeuge rausgekommen, bevor es eng wurde.
In New York weiß ich nicht, ob er auf ihn aufgepasst wurde, aber er war dann auch gleich umschwärmt. Er wohnte im Chelsea Hotel, einem legendären Hotel, wo sehr viele große, berühmte Dichter und Künstler gewohnt haben, hatte zahlreiche Affären, Joni Mitchell, die er kennenlernte, und hat, glaube ich, auch auf dem ersten Album einen Song über sie geschrieben, Winter Lady.
Stay a while until the night is over. I'm just a station on your way. I know I'm not your lover. Well, I live with a child of snow when I was a soldier. And I fought every man for her until the nights grew colder.
Joni kommt auch aus Kanada, wohlgemerkt. Und er war, und das hat einmal nicht geklappt, sehr verliebt in Nico, die deutschstämmige Sängerin des Velvet Underground und die Schauspielerin, die in vielen Andy Warhol-Filmen gespielt hat. Wunderschöne Frau. Ja, das klappte nicht. Und wir hatten in dem Jackson Brown Podcast folgende Geschichte. Jackson Brown war damals der Songschreiber und Gitarrist für Nico. Der war damals 17, knapp 18. Und der erzählte dann, ja, Nico hatte keinen Bock auf diesen Cohn, der war dauernd da und kam. Und sie sagte immer, der ist zu alt für mich. Ich meine, Nico war gerade 3 Jahre jünger als Cohn. Und zum Beispiel eine andere Episode, Cohn lud sie ein, ging mit ihr in einen Club, das war dann schon 67. Und da war dann der aus England gerade wieder zurückgekehrte Jimi Hendrix, auch ein Mann mit großem Charisma. Und irgendwann sagte Cohen, ja, Nico, wollen wir denn jetzt mal gehen? Da sagte sie, ja, du gehst, ich bleibe. Und so war das. Oder es gab eine Affäre mit Janis Joplin. Das war eine Affäre, die er später auch in einem Song beschrieben hat. Dazu kommen wir dann, das ist auf einem vierten Album erst. Aber ja, er war wirklich schon damals jemand in seinem Anzug, auch sehr ungewöhnlich. Ich meine, damals rannte man nicht so unbedingt im Anzug rum, aber dieser Mann, immer gepflegt, war ein bisschen anders.
Aber genau diese Frage wollte ich stellen. Wie kam er denn in so einer Musikwelt überhaupt dir oder anderen Menschen vor, weil er eben auch schon Anfang 30 war?
Aber er war, ja, das war mir aber egal. Als ich war damals 19, als ich ihn gehört habe, 18, 19, es war mir echt egal, die Stimme war nur so anders. Man war von der Folkmusik Amerikas vielleicht Bob Dylan gewohnt oder andere Stimmen oder aus England Donovan, aber diese Stimme war nun komplett anders. Sonor, erwachsener, irgendwo reifer, aber man merkte schon, wovon singt der denn da? Suzanne, eine Frau, die ihm Tee aus China macht und Orangen gibt, die er mit seinem Geist berührt, ihren perfekten Körper. Was läuft da? Was ist da? Und das ist wieder typisch Leonard Cohen. Man weiß nicht genau, worum es geht. Es sind Stimmungen, es sind Ahnungen, es sind religiöse Anekdoten und Assoziationen, es sind erotische Assoziationen, es sind Dinge, die durcheinander laufen. Dann kommt auf einmal in diesem Song Suzanne eine Kirche ins Bild, die Seefahrerkirche in Montreal. Man kann das ja alles nachvollziehen. Das war wohl der Anlass. Und die Frau war auch eine bestimmte Frau, Suzanne Vaillancourt, eine Bekannte von ihm. Aber trotzdem, es hilft nicht, den Song zu verstehen, wenn man nur die Einzelheiten kennt, wo und wie und worüber das geschrieben wurde. Nur diese Seefahrerkirche in Montreal hatte eine Madonna, die breitete ihre Arme aus. Und dann schreibt er davon, ja, Jesus war auch ein Sailor. Und solche Dinge kommen dann da rein. Aber es hat einen unfassbaren Zauber, was Cohen schon auf den ersten Albumsongs so verbreitet hat. Und überhaupt, warum durfte er so schnell schon ein Album machen? Dazu brauchten andere Leute viel, viel länger.
Er ist ja offenbar entdeckt worden, wenn man so will, oder sagen wir mal so weitergereicht worden. Und zwar ist er an den richtigen Mann geraten, nämlich an John Hammond.
Genau.
Wer ist das genau gewesen?
John Hammond war natürlich jemand, der Billie Holiday entdeckt hatte, Aretha Franklin, der Bob Dylan gesigned hat für CBS, also der berühmte Sachen in die Company reingeholt hat. Und insofern hatte der einen Freischuss, weil seine Kollegen sagten in der Marketingabteilung und in der A&R-Abteilung von CBS, was willst du denn mit diesem 33-jährigen Dichter, der im Anzug rumläuft? Der ist doch viel zu alt für unsere Popszene. Damals waren die auch schon so drauf. Und jedenfalls durfte er dann das Album aufnehmen. Und Hammond war Produzent und es war sehr schwierig, weil Leonard Cohen war das Studio nicht gewohnt. Er war immer sehr scheu, schüchtern, war nicht sicher, ob er gut genug sei und stand nun da. Und er wollte sich auch sicher fühlen und die Sicherheit bestand ihm darin, dass er sich im Studio einen Spiegel hinstellen ließ. Und er musste immer, wenn er sang, in seinen Spiegel, er musste sich sehen, in den Spiegel schauen. Seltsam, einige narzisstische Anlagen hatte er auch sicher damals schon. Das ist schon eigentümlich. Aber jedenfalls dauerten die Aufnahmen 6 Monate, sehr lang für ein Album eines Folksängers. So betrachtete man ihn damals. Und dann wechselte der Produzent, Hammond wurde krank, dann kam John Simon, der später The Band produzierte. Und es gab Streitigkeiten über Arrangements, weil der Simon wollte eben viel auch Schlagzeug und Cohen wollte überhaupt kein Schlagzeug, wollte nur Gitarre. Der Simon wollte Streicher, Chöre, wollte alles zu arrangieren und da gab es viele Streits, bis der Leonard dann eine kalifornische Rockband ins Studio holte, Kaleidoscope, die in New York spielten. Und bei der spielte ein gewisser David Lindley. David Lindley, später berühmt geworden als Gitarrist, als Lautenspieler, als vielseitiger Saitenspieler für Jackson Browne besonders und andere Leute. Und der spielt auf dieser ersten Platte, steht aber hinten gar nicht drauf. Und ja, das beeinflusste schon den Sound. Trotzdem muss man schon sagen, viele der Songs sind überproduziert. Das heißt, zu viele Streicher, zu viele Beiwerke, die man eigentlich gar nicht braucht. Denn die Songs waren ja klassisch.
I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest, they smiled like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.
Welche Songs da schon drauf waren. Fantastisch. Ich meine, Suzanne, So Long Marianne oder Hey, That's No Way to Say Goodbye oder Sisters of Mercy. Und es ist ja nicht nur so, dass der Cohen faszinierende Texte geschrieben hat, die sehr mysteriös waren. Man wusste manchmal nicht, was die bedeuteten. Aber sie waren trotzdem auch sehr strukturiert. Sie waren nicht so wild wie bei Bob Dylan, der immer wieder die Welt runterholte und ins All schickte mit seinen Texten, sondern der war so, dass er Details beschrieb, aber manchmal eben auch Dinge gemischt mit viel, viel, Vieldeutigkeit, Ambiguity, bildhafte, poetische Bilder, die er wirklich mit der Erstimmung kreierte. Und das mit einer Musik verband, die schöne Harmonien hatte, die Kontrapunkte in die Songs einbaute, musikalisch wirklich schon ganz, ganz entwickelt. Einflüsse von klassischer Musik, von Folk, von französischen Chansons. Ganz ehrlich, auf den ersten Cohen-Platten, da dachte ich immer, ey, eigentlich ist das doch ein Franzose. Und der Einfluss, finde ich, ist auch sehr groß von Jacques Brel und anderen Leuten. Oder der Song, besonders schön musikalisch, The Sisters of Mercy.
All the Sisters of Mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned.
Song, der wirklich den Dylan auch bewundert hat, wo er gesagt hat, mein Gott, perfekte Musik zu einem wunderbaren Text über zwei Backpackers, zwei Schwestern, die Cohen mal in sein Hotelzimmer eingeladen hat, weil die nichts zum Schlafen hatten, ohne Hintergedanken. Er saß im Sessel, die schliefen und dann hat er sich diesen Song ausgedacht. Und es ging da in dem Song auch gar nicht um Erotik. Irgendwie am Ende doch drückte es schon aus, dass nichts passiert sei. Und wenn, wäre es ja auch nicht schlimm. Also so ist es gewesen, dass er diesen Text geschrieben hat und dann mit einer Musik verbrämt hat, die harmonisch auf und ab wabert von Dur nach Moll. Absolut schön, absolut strukturiert.
Aber ich finde, das ist ganz bei ganz vielen Songs so. Das ist nicht nur auf dem ersten Album, auch auf dem zweiten und später auch hat man oft das Gefühl, es hat etwas Hypnotisches. Es zieht einen, es dreht einen irgendwie in diese Songs rein. Es ist ganz irre, wie er das kann. Es sind auch oft
andere Rhythmen. Damals hatte er noch nicht so eine tiefe Stimme. Er war ein bisschen erwachsener, aber ein Bariton, aber ein bisschen höher. Und dann, wenn man dann in die Texte richtig reinhört, und ich kann immer nur empfehlen, wenn ihr die Musik von Leonard Cohen hört, versucht, mittlerweile kann man ja überall auch im Internet und sich die Texte nochmal genau durchlesen. Erst ist man verwirrt, dann nachdenklich. Aber was da zusammengebracht wird, Dinge aus Religion, aus Liebe, aus Sex, Drogenwelten, Ironie, aber auch bissiger Humor. Der Mann hatte wirklich auch Humor, obwohl er allgemein so klang. Die Leute sagen, oh, der ist ja viel zu düster und traurig. Aber nee, der hatte schon den Schalk. Es war oft schwarzer Humor. Und das Seltsame war, als die Platte dann rauskam, war die in Amerika komplett unerfolgreich. Die Amerikaner haben es einfach nicht verstanden. Aber in England kam der sofort auf Platz 13 der Albumcharts und die Europäer haben von Anfang an Leonard Cohen Musik geliebt und in Amerika brauchte er ewig lange, um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Ganz komisch, wirklich.
1969 kommt ein Album heraus, das ist das zweite, das heißt dann wieder Songs, nicht Songs from Leonard Cohen, sondern Songs from a Room.
Sometimes I find I get to thinking of the past. We swore to each other then our love would surely last. You kept right on loving, I went on a fast. Now I am too thin and your love is too vast. But I know from your eye, and I know from your smile that tonight we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine.
Leonard Cohen ist ja immer auch ein Sinnsucher gewesen und hat auch immer zwischendurch an sich selbst gezweifelt und hat zwischendurch immer wieder Pausen gemacht, lange Pausen gemacht. Also er hatte ja Erfolg mit diesem ersten Album.
Ja, aber nicht in Amerika. Und er fand diese Aufnahmesession 6 Monate lang mit so viel Unsicherheit. Und er litt von Anfang an immer unter Depressionen und hatte immer mal Depressionsschübe, wo er absolut funktionsunfähig war. Und versuchte das mit Drogen, mit Alkohol, mit allen möglichen Philosophien. Er sagte, er hätte alles versucht. Er hätte an Drogen genommen, die Freizeitdrogen, die süchtig machenden Drogen und die medizinischen Drogen, aber nichts hätte ihm geholfen. Und auch die Philosophien nicht. Er hat eine Zeit lang Scientology versucht, eine Zeit lang katholische Religion, aber auch immer den jüdischen Glauben und verschiedene Kabbala, verschiedene Philosophien in der jüdischen Religion. Und es hat nichts geholfen. Er war unsicher und er wollte eigentlich aufhören, er wollte gar nicht eine zweite Platte machen. Und dann hat ihn ein neuer Produzent, Bob Johnston, der Mann, der auch Bob Dylan produziert hatte, zum Beispiel Blonde on Blonde, großartige Werke produziert und auch Simon & Garfunkel. Und jedenfalls, dieser Mann überredete ihn, wir machen das so, wie du es willst. Wir arrangieren das so sparsam, wie du deine Musik haben willst. Und dazu kommst du mal nach Nashville. Da war nämlich der Johnston Chef von CBS Nashville und konnte das Studio dort buchen. Und er sagte, du kriegst auch ein Haus. Und er bekam ein Haus mit riesigem Grundstück. Und da war auch ein Pferd drauf und alles Mögliche. Und er zog nach Nashville und nahm dort dieses neue Album auf, Songs from a Room. Und übrigens ist da auf der Rückseite Marianne Ihlen zu sehen, am Schreibtisch auf Hydra in dem Haus. Und an der Schreibmaschine, an der Olivetti, also die Frau ist ihm trotzdem nie aus dem Kopf gegangen. Sie hatten immer wieder Kontakt, haben nie den Kontakt verloren und wir werden später noch mehr davon hören. Aber jedenfalls wurde das ein Album, das ja nicht so üppig orchestriert war, obwohl ich finde, ein bekannter Song drauf ist natürlich Bird on a Wire. Das finde ich zu viel mit Streichern zugekleistert.
Und das überprüfen wir jetzt mal zumindest
einmal. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm, like a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you.
Es geht noch, finde ich, oder mit den Geigen. Ich
Aber jedenfalls war das ein grandioser Song, den er auf Hydra geschrieben hatte. Nämlich, er kehrte dann irgendwann wieder, weil er hatte die Insel ja so 66 verlassen und dann kam er mal wieder und dann hatten die auf einmal Elektrizität und Telefon und dann gab es diese Masten mit diesen Drähten. Und darauf saß ein Vogel und darüber schreibt man dann ein Lied. Und so kam dieses Lied zustande, eine Reflexion über das Leben allgemein und mit Erinnerungen an Hydra. Hydra, was sag ich mal, Hydra. Hydra, Zum Beispiel die Zeile Like a Drunk in a Midnight Choir. Das spielt darauf an, dass die nach ihren Tavernenbesuchen auf Hydra ständig betrunken laute Gesänge losgelassen haben und die Dorfbewohner belästigt haben, die aber sehr tolerant waren. Deswegen Like a Drunk in the Midnight Choir. Und ja, es gab andere schöne Lieder auf diesem Album. Story of Isaac, die biblische Geschichte des Vaters Abraham, eben aber auf Cohen bezogen. Man denkt eigentlich, er singt über seinen Vater.
The door it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining. And his voice was very cold. Said I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold.
Aber es ist eben auch die biblische Geschichte, aber es ist ja nie das alleine. Bei Cohen kannst du nie sagen, ja, es geht um das Thema oder das Thema. Nein, es ist immer vielseitig, vieldeutig.
Und Leonard Cohen geht dann, eigentlich auch schon nach dem ersten Album, er geht dann auf Tournee.
Ja, es geht ziemlich schnell dann, weil der Produzent sagte, ja, du musst jetzt aber auch mal Konzerte geben, auf Tournee gehen. Er sagte, nein, ich kann das nicht, auf keinen Fall. Und dann nahm er die Musiker aus Nashville mit, das waren bekannte Country-Musiker, zum Beispiel Charlie Daniels, Bassist und Geigenspieler, Ron Cornelius war der Gitarrist und Bob Johnston als so eine Art Manager und Pianist. Johnston sagte, ich kann gar nicht Klavier richtig spielen, aber er sagte Cohen, du musst aber mitkommen, du musst dabei sein, sonst fühle ich mich nicht gut. So gingen sie dann auf Tournee und Cohen hatte immer noch furchtbares Lampenfieber. Die Band nannte er The Army, wieder mal die Armee. Und ja, er bekämpfte seine Angst auf der Bühne mit viel Wein, mit Tabletten, mit Mandrax, das war so eine Art Beruhigungsmittel, wie Barbiturate, mit LSD-Schüben. Also es war bekannt, er hatte den Namen in der Band, Hey Captain Mandrax, nach dem Motto, was kriegen wir heute? Also es wurde täglich, es wurde wochenlang irgendwelche Drogen genommen und ich begreife es irgendwie auch nicht. Diese ruhige, wunderschöne Musik kann man eigentlich doch nicht spielen, wenn du mit Drogen voll bist. Aber es ging anscheinend. Einmal ein Konzert in Jerusalem mussten sie abbrechen, weil die Band so ruhig, so beruhigt war von irgendwelchen Narkotika, dass sie kaum noch spielen konnten. Und dann ist es wirklich wahr. Dann ging der Cohen nach hinten in seinem Gitarrenkoffer, fand er noch ein bisschen LSD. Nimmt das, geht wieder auf die Bühne, es wurde aber nicht besser. Also insofern.
Ja, ich hab später gehört, dass die Band, die später mit ihm gespielt hat, die wurde die leiseste Band der Welt genannt. Ja. Ich weiß jetzt warum.
Aber sie hatten auch riesige Auftritte, zum Beispiel 1970 beim Isle of Wight Festival. 600.000 Besucher und da spielten nun alle Rockgrößen der Welt. Und Cohen trat nachts um 4 auf. Vorher hatte Jimi Hendrix gespielt, genau vorher. Und die Leute waren schon genervt, weil sie einfach zugedröhnt waren, betrunken. Und der Hendrix kam ihnen viel zu spät. Aber als Cohen dann kam um 4 Uhr, da waren sie zufrieden. Er ist der einzige Künstler gewesen, der nicht ausgebuht wurde.
Then we'll come from the shadows, holy shadow. Ah, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from these shadows, oh, these shadows. Ah, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Und das hat schon was zu sagen. Und es gibt auch Filmaufnahmen und von diesem Festival. Und das ist ein solider Auftritt. Nachts um 4. Und ja, Er ist immer wieder überall dann gewesen in dieser Zeit und lernt dann auch schon auf seiner Suche nach Sinn und dem Sinn des Lebens einen japanischen Zen-Meister kennen. Und das ist ein Mann, der Roshi Koyosan Yoshu Sasaki heißt, der ihm anscheinend viel Nähe gab. Und der wurde praktisch sein Begleiter, sein Meister, fürs ganze Leben, für die nächsten 40 Jahre, ehrlich gesagt.
Genau, also Roshi Sasaki ist der Gründer und Betreiber, kann man sagen, quasi, also der Leiter dieses buddhistischen Zen-Klosters auf Mount Baldry, das ist bei Los Angeles.
Mhm. Und das hat er aber erst viel später gegründet.
Also auf jeden Fall ist diese Verbindung ist da eben, und offenbar sprach er gar nicht richtig Englisch, nicht richtig gut. Die haben irgendwie haben sich so genügt.
Ja. Aber es ist so, für Cohen war dieser Buddhismus immer keine neue Religion. Er sagte, ich bin mit der jüdischen Religion glücklich. Ich bleibe auch bei den Ritualen. Er hat immer den Sabbat geehrt. Also er hat nie gearbeitet dann. Und Buddhismus ist ja so, besonders dieser Zen-Buddhismus, die haben keine Gottheit. Also da gibt es keine Konkurrenz für den anderen Gott anderer Religionen. Insofern ist es eher eine Meditationslehre. Und das war das für ihn. Es ging nun weiter mit Aufnahmen. Bob Johnston nahm nun auch das dritte Album auf, Songs of Love and Hate. Und das war wirklich genau das. Es gab Songs über Liebe, Erotik, Sehnsucht, Verlangen, aber auch über Missgunst, über wirkliche dunkle Seiten des Lebens. Ja, es ist auch herausragende Songs wieder auf diesem. Hypnotisch hast du geschrieben, das finde ich auch wirklich wahr.
Ich finde, oft hat es etwas davon, also besonders stark, besonders schön finde ich natürlich auch Famous Blue Raincoat.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away.
Ich wollte dazu sagen, mir ist natürlich schon längst aufgefallen, aber ich sage es jetzt erst, dass in der Tat oft musikalisch seine Stimme, die Gitarre im Vordergrund steht und dann oft eine Frauenstimme, zwei Frauenstimmen, ein Chor, Backgroundsängerin dahinter gestellt werden. Das ist ja von Anfang an so. Das hat sich ja durchgezogen bis auch zu den letzten Auftritten. So hat er einfach Musik gemacht.
Ne? Ja, also für ihn war wichtig. Er fand sich selbst als Sänger zu schlecht. Er sagte, ich habe nicht das Selbstbewusstsein, allein als Sänger dazustehen. Ich brauche was Schönes um mich herum. Harmoniegesänge, Frauengesänge, das war das für ihn. Es waren Frauenstimmen, die er brauchte. Und er ist dann auch immer, wenn er auf Tournee ging, mit Frauen auf Tournee gegangen. Und eine dieser Frauen war eine Sängerin, die hieß Jennifer Warren. die änderte dann ihren Namen in Jennifer Warnes, wurde eine sehr berühmte Sängerin, nahm auch ein Cohen-Album auf und war praktisch seine Partnerin auf der Bühne für viele, viele Jahre. Und auf diesem Album, Songs of Love and Hate, da ist zum Beispiel auch zum ersten Mal großartige String-Arrangements drauf von einem Engländer, Paul Buckmaster. Das hat wirklich Drama auch. Avalanche, Lawine heißt das Lied.
I stepped into an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well.
Oder eben dieses Lied Dress Rehearsal Rag, da geht's um ein, ja, geht's um was geht's? Sehr düster. Selbstmord, man weiß es nicht, Verzweiflung. Und es wird auch von einer Rasierklinge gesprochen und davon, dass man bald lernen wird, wozu man die Rasierklinge richtig benutzt.
I got up sometime in the afternoon. I didn't feel like very much. I said to myself, where are you, golden boy? Where's your famous golden touch? I thought that you knew where all of the elephants lie down. I thought that you were the crown prince of all the wheels in Ivory Town. Look at your body now. There's nothing much to save. And a bitter voice in the mirror cries, hey prince, you need a shave. Well, if you can manage to get your trembling fingers to behave, why don't you try unwrapping a stainless steel razor blade? That's right, it's come to this.
Aber am Ende wird das Ganze aufgelöst. Das habe ich ehrlich gesagt nach dreimal Hören erst und Lesen gemerkt. Ey, es ist auch teilweise ironisch gemeint. Da wird nämlich gesagt, Kamera an, die Kamera dreht sich. Wir haben die Generalprobe für eine Filmszene. Also es war eine Szene, es war gar nicht Wirklichkeit. Und das erkennt man aber erst manchmal, wenn man das genauer untersucht. Ein anderer ganz wichtiger Song ist Joan of Arc, also Johanna von Orleans.
Now the flames, they follow Joan of Arc. As she came riding through the dark. No moon to keep her armor bright. No man to get her through this very smoky night. She said, I'm tired of the war. I want the kind of work I had before. A wedding dress or something white to wear upon my swollen appetite. La la la, la la la, la 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 la. La 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 la. La 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 la.
Und ein Lied, das wohl offensichtlich auch Nico gewidmet ist, seiner Liebe, zu der es eigentlich nie eine Realität gab, was ihm, glaube ich, nicht so oft vorgekommen ist. Und Nico, ja, die steht sicher auch hinter diesem Song, dem Kampf von Joan gegen die Flammen, die auf sie zukommen. Davon handelt der Song.
Ich finde, das sind ja oft Songs, wo es um, na sagen wir mal, okay, es ist nie eindeutig, aber es geht oft um ein Bild von Also es kommen oft Opferbilder vor, es kommt oft auch der Drang nach Freiheit oder Entlastung, sagen wir mal, vor. Das sind schon auch Themen, die ihn immer irgendwie beschäftigen. Du hast recht, es ist nie einfach, das zu deuten, aber es ist öfter.
Der andere Song, der Raincoat-Song, der handelt von einer, es ist ein Brief eines Mannes an den Liebhaber seiner Frau. Und er sagt am Ende, ja, es ist okay, ich verzeih dir, es ist alles in Ordnung und so weiter. Aber es sind schon auch harte Töne. Es sind immer diese schwierigen Geschichten, die da erzählt werden. Das ist immer fantastisch. Und unten schreibt er nochmal drunter, sincerely, Leonard Cohen.
By with a lock of your hair, she said that you gave it to her. That night that you planned to go clear. Sincerely, L. Cohen.
Das hört das Papier quasi dann noch. In dieser Zeit lernt er tatsächlich eine Suzanne kennen, als hätte er es geahnt
mit dem Lied vorher. Schon 69 lernte die kennen, 19 Jahre alt, wird seine neue Muse, aber in der anderen Frauenwelt wird diese Muse nicht wohl gelitten, denn man sagte, ja, diese Frau, die wollte ihn nur greifen, die wollte ihn halten und hat alles getan dafür. Die hat ihn dann in Nashville öfters besucht und wurde dann auch die Mutter seiner zwei Kinder. Also
Susan Elrod ist
die Konkurrentinnen haben gesagt, das war nur der übliche Trick. Mach den Mann zum Vater und du hast ihn. Aber sie hatte ihn trotzdem nicht. Cohen blieb weiter. Sie haben nie geheiratet. Sie blieben irgendwo zusammen, aber auch ging das bald auseinander nach 8, 9 Jahren. Also Cohen war einfach nicht für längere Beziehungen gemacht und ging dann weiter auf Tournee, nahm weitere Platten auf. Und dann machte er auch noch folgende Ausflüge nach Israel zum Beispiel.
Ja, also
während des großen Krieges, des Yom Kippur-Krieges.
Genau, Leonard Cohen ist offenbar aus Griechenland 1973 ein paar Monate nach Israel gefahren, hat sich den israelischen Truppen als, so man sagt, glaube ich, Truppenbetreuer, also als Unterhalter, als
er wollte eigentlich in die Armee, er wollte ihnen helfen. Aber haben die gesagt, nein, nein. Aber er durfte dann Konzerte für die Truppen geben. Er fuhr dann an die Front und gab Konzerte. Und all das machte er, obwohl er sonst immer betont hat, dass er auch die Rechte der Palästinenser respektiert und er findet, dass also beide Seiten da zueinander finden sollten. Aber in diesem Kriegsfall, da war er schon einfach auf der militärischen Seite und auf der Unterstützung von Israel. Und schrieb dann auch einen eher ironischen Text, also Field Commander Cohen heißt ein Song auf dem nächsten Album, wo man denkt, was ist er jetzt?
Was hat er jetzt schon wieder?
Was macht er dann?
Nein, aber es ist ja oft so, auch bei der Kuba-Geschichte sagt man das, aber auch bei dieser, na sagen wir mal, Episode, 2, 3 Monate blieb er da, ist es ja so, er sammelt dann auch da Geschichten ein. Er sammelt da Einflüsse ein. Er hat ja auf dem nächsten Album dann 1974 mehrere Songs, die direkt Bezug nehmen auf diese israelische Erfahrung, möchte ich sagen.
Dieses Album hieß A New Skin for the Old Ceremony, also eine neue Haut für die alte Zeremonie. Und das bezieht sich auch im Cover auf zwei nackte Engel, die ineinander verwickelt sind in erotischer Pose. Das Cover war so, dass in Amerika es nicht veröffentlicht wurde, weil die prüden Amerikaner, die Plattenfirma jedenfalls, das nicht machten. Nein, nein, das können wir nicht tun. In Europa kam es natürlich so raus. Und immer noch war der Erfolg in Amerika nicht da. In Europa großer Star, die Alben, die wir gerade besprochen hatten, kamen auf Platz 3 oder 5 der britischen Charts, auch in Deutschland. Überall waren die erfolgreich, in Frankreich, überall, aber nicht in den USA. Und auf dem Album sind wirklich auch sehr, sehr große Songs. Zum Beispiel dieses Lied über das Chelsea Hotel, wo er dann deutlich singt, ja, er hat in Interviews dann auch betont, dass das Lied über seine Affäre mit Janis Joplin ist. Er hat es nachher bedauert, weil das vielleicht ein bisschen zu deutlich war, diese Aussage. Wenn der Text ist so, ich muss das jetzt mal kurz zitieren. Wir sind hier auf diesem ungemachten Bett. You give me head. Ich würde sagen, oral befriedigst du mich, während draußen die Limousinen warten.
Giving me head on the unmade bed. While the limousines wait in the street. Those were the reason that was New York. We were running for the money and the flesh. that was called love for the workers in song probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you.
Andere wie Hubei Fire nimmt nun Erfahrungen aus Israel, auch aus dem Krieg. Das ist nämlich ein Song, der basiert auf einem jüdischen Gebetsgesang, der sonst zu Yom Kippur gebetet wird. Wer stirbt als nächstes, geht's darum. Wer stirbt durch Feuer? Und so zählt er zahlreiche Möglichkeiten des Sterbens auf, aber auch so Dinge wie, wer stirbt in ihrem einsamen Slip? Wer stirbt durch Barbiturate? Wer stirbt durch Liebe? Und so weiter. Also es werden alle, nicht nur ernsthafte Todessorten, sondern alles, was eigentlich Menschen auch umbringen kann, in Betracht gezogen. Und dieses Lied singt er mit der ebenfalls jüdischstämmigen Sängerin Janice Ian, die damals sehr berühmt und erfolgreich war. Das ist ein wunderbares Duett, in der Tat. Das ist ein Album, das auch produziert war von John Lissauer. Den müssen wir mal kurz erwähnen, ein Pianist und Arrangeur.
By fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say? Calling. And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, his hunger, and who shall I say is calling?
Ich finde, das hat hier schon, also auch viele Songs davor, könnte man sagen, wir haben die alle vermutlich so oft gehört, dass wir die immer als Klassiker bezeichnen würden, aber das hat hier was Überzeitliches fast, das ist hat ein, wahrscheinlich, weil es ja auf diesen jüdischen Gesang zurückgeht. Es hat was Überzeitliches.
Es hat was von einem Gebet, wirklich. Es hat wirklich von einem Psalm. Es ist nicht normale Popmusik. Und vielleicht hat sich die Plattenfirma in Amerika das immer was anderes vorgestellt. Und deswegen funktioniert das in Amerika nicht. Und,
ist Leonard Cohen auf Tournee gegangen in Europa in dieser Zeit schon?
Ja, natürlich, immer wieder. Ist er auf Tournee gegangen in Europa und war immer erfolgreich. Sie waren ständig auf Tournee. Also insofern war das seine künstlerische Heimat. Das hat er auch immer wieder betont. Und es war so, die Arbeit hat ihm so gefallen eigentlich mit Lissauer, dass er gesagt hat, schreib doch für mich noch mehr Melodien. Ich kann ja die Texte schreiben und du machst die Musik. Und dann ging der Lissauer an die Arbeit und dann sagte Leonard, ja, ich muss noch mal weg. Ich muss mal noch nach Griechenland. Und in 2 Wochen machen wir dann weiter. John Lissauer hat 7 Jahre nichts von Leonard Cohen gehört. Er ist einfach verschwunden. Und es lag auch vielleicht daran, sein Standing in Amerika ging immer tiefer. Die Plattenfirma unterstützte ihn nicht. Er spielte nicht mehr in großen Hallen, in Europa in großen Hallen, Amerika in Clubs. Er spielte zum Beispiel im Troubadour in Los Angeles, das ist ein ja, kleinerer Club. Und dort traf er nun einen Mann, der eigentlich ihm kommerziell retten sollte, aber das Gegenteil passierte, nämlich Phil Spector, legendärer Pop-Produzent. Das Der Zufall wollte es, dass Marty Matchett, der Manager von Cohen, gleichzeitig der Manager von Phil Spector war. Was eine seltsame Kombination ist. Und der sagte, Mensch, das ist unsere Chance. Wir haben, der kommerzielle Ruf von Spector ist immer noch groß, der auch schon auf dem absteigenden Ast war. Und der in den 60ern große Erfolge hatte mit den Ronettes und anderen, der für die Beatles viel produziert hatte, aber eigentlich auch schon solche Alben wie Let It Be zerstört hatte durch seine schrecklichen Arrangements und durch die Geigen. Der auch viele Soloalben von John Lennon zerstört hatte durch furchtbare Produktionsideen. Der eigentlich nur was Schönes gemacht hat bei Imagine, das ist ein wunderschönes Album, und bei All Things Must Pass von George Harrison, das hat er auch produziert, aber er war jetzt so, das Abkommen war so, Spector schreibt die Musik, Cohen die Texte, und Spector war einer, der ständig mit Aggression, mit Drogen zu tun hatte, mit Alkohol und mit Waffen. Im Studio lagen ständig Waffen rum. Manchmal hatte Cohen richtig Angst, da reinzugehen. Der drohte ihm mit Waffen. Wenn es einen Streit gab, dann zog der eine Pistole. Der Mann war vollkommen verrückt und ist ja nicht umsonst im Gefängnis gestorben vor einigen Jahren, weil er wegen Totschlags wurde. Eigentlich war es ein Mord, verurteilt worden war. Der ist total abgedreht, der war komplett Kokain- und Speedsüchtig. Insofern war das keine sehr glückliche Kombination.
Das Album 1977 heißt Death of a Ladies Man, und es gibt in der Tat zum Beispiel eine Geschichte, dass der ein Geiger im Studio war und der auf den Phil Spector auf den gezielt hat mit einer Waffe, und der ist natürlich, hat gesehen, dass er wegkommt, und ist nie wiedergekommen, was wahrscheinlich eine gute Entscheidung war. Und das war wirklich, aber es musste offenbar so gewesen sein, die Verabredung mit Leonard Cohen muss so gewesen sein, dass Phil Spector aber die Kontrolle über die gesamte Produktion hatte.
Genau.
Das war das Problem eigentlich.
Ja, und als das dann alles fertig war, ist der verschwunden mit den Bändern. Das heißt, Cohen konnte gar nichts mehr ändern an der Musik. Der nahm das einfach mit und das wurde so veröffentlicht. Und das ist wirklich gruselig, das Album, ehrlich gesagt. Weil es sind typische Phil Spector-Melodien für, sagen wir mal, leichtgewichtigere Popmusik. Aber die passen überhaupt nicht zu Cohens Texten. Die Texte waren wirklich ganz stark, sehr, sagen wir mal, hart auch sehr oft. Zum Beispiel ein Lied über ein Paper-Thin-Hotel, ein Hotel mit dünnen Wänden, wo ein Mann den Seitensprung seiner Ehefrau mithört im Nebenzimmer und er horcht an der Wand. Paper-Thin sind die Wände. Und das ziemlich brutal, poetisch, aber auch hart ausgedrückt.
The walls of this hotel.
Oder ein anderer vollkommen skurriler Song. Da geht es darum, dass der Erzähler sagt, ja, mein Vater, der hat einen Frisiersalon. Meine Mutter, die kam gerne Besuch zu Hause von anderen Männern. Und er singt dann, Vater, geh bloß nicht mit einer Erektion nach Hause. Du kriegst die da nicht weg. Der Song heißt wirklich Don't Go Home With a Hard On. Ich sag das nicht, sag Erektion. Also die englische Übersetzung wäre eine andere. Und jedenfalls solche Sachen. Und man wundert sich, was war da los? Und es muss eine sehr gruselige Stimmung gewesen sein, so gruselig wie diese Platte. Flache Musik mit den üblichen Phil Spector Produktionstricks, die er gerne macht. Der Wall of Sound, viel Hall, zu viele Streicher, Chöre, alles dicht gebaut. Und also Cohen geht komplett unter in dem Album. Und er sagte auch jetzt nachträglich, er schämt sich wegen dieses Albums, er findet es gruselig. Aber es ist nun mal so in der Welt.
One by one, the guests arrive.
1979 gibt es ein Album, das heißt Recent Songs. Und das läuft ganz anders, denn Das kehrt quasi zurück zu einer Art zurückgenommenen Produktion natürlich, aber vor allem auch zu einer Art, zu einem Folksänger, Leonard Cohen, kann man sagen, oder?
Weil Joni Mitchell, die ihn schon gewarnt hatte, mach das nicht mit diesem Phil Spector, die wusste schon, was los war, weil sie auch mit John Lennon befreundet war und wusste, was der Mann anrichten kann, sagte, ich habe hier aber einen anderen Produzenten für dich. Henry Louis heißt er. Er hat einige Alben von Joni Mitchell als Toningenieur und Produzent betreut, und er stammt eigentlich aus Magdeburg. Wir hatten das auch schon mal in einem Joni Mitchell-Podcast. Er hieß früher Heinz Levy. Und er ist dann irgendwann in den 30er, Anfang, ist er ausgewandert, war jüdischer Herkunft, musste natürlich aus Deutschland fliehen und ist dort ein erfolgreicher Mann geworden. Und der Stil der Rückkehr ist einfach großartig. Wirklich Folkmusik.
The open-hearted many. The broken-hearted few. And no one knows where the night is going. No one knows why the wine is flowing.
Interessant instrumentiert mit Musikern von einer Band namens The Passenger. Und die Band, da spielte zum Beispiel Roscoe Beck, der später dann der Musical Director für Leonard Cohen wurde und ihn praktisch dann sein ganzes späteres Leben begleitet hat. Und auch Musik, die mehr an die folkloristischen Ursprünge ging, aber nicht an die jüdischen. Also man dachte manchmal, jetzt müsste eine Klezmer-Band da spielen. Und da haben die eine Mariachi-Band, eine mexikanische Band engagiert. Und die vertont nun diese Musiken. Und das hört sich wunderschön an.
Das passt aber ganz schön.
Sehr originell.
Ich finde, das ist sowieso verblüffend, dass Leonard Cohen oft also diese Einflüsse mitbringt. Und man hat immer das Gefühl, ach, das passt aber irgendwie.
Ja,
also selbst diese Folk-Einflüsse passen oder diese Country-Sachen, ist passt irgendwie, selbst man hört ja auch manchmal griechische Einflüsse,
ja, finde ich,
in dem Gitarrenspiel, man denkt nicht.
Und spanische Flamenco hörst du dauernd.
Ne? Ganz, ganz, ganz schräge Geschichte.
Und ein Song ist noch von Lissauer übergeblieben, denn ein Song, das er damals für dieses abgesagte Album Songs for Rebecca, sollte das heißen, schon geschrieben hatte, der wurde dann aufgenommen, Came So Far For Beauty, eine wunderbare Ballade im Stil von Randy Newman. Der Einfluss ist da schon wohl zu hören. Und dann eine Geschichte, die aus China kommt, eines verschwundenen Pferdes. Also The Ballad of the Absent Mare. Ein Cowboy erzählt, wie er das Pferd sucht. Also eine ganz rührende Geschichte, die auf einer alten chinesischen Geschichte basiert, aber dann von Cohen zu neuer Größe gebracht worden ist.
Say a prayer for the cowboy. His mare's run away. And he'll walk till he finds her. His darling, his stray, but the river's in flood, and the roads are awash, and the bridges break up. In the panic of loss.
Wenn man in den Büchern nachliest, ist das eigentlich eine Zeit, gerade nach dem Album mit Phil Spector, da ist Leonard Cohen, geht es überhaupt nicht gut. Ich glaube, seine Mutter verstirbt auch. Er hat sich von Susan Elrod, der Mutter seiner Kinder, dann endgültig getrennt. Sie zieht, glaube ich, nach Frankreich. Es ist alles ganz weg. Er leidet zunehmend an Depressionen. Es geht ihm nicht besonders gut.
Nee, es ging ihm nicht gut. Es gab immer wieder diese Schübe und der viel zu starke Alkohol- und Drogengebrauch. Er versuchte es immer wieder, das als Heilmittel zu benutzen, aber es funktionierte nicht. Und insofern war das auch ein Album, das leicht unterging, aber in Amerika auch kein Erfolg war. Aber ich fand es wirklich eine Erholung nach diesem Album damals von Phil Spector. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß, ich habe es auch in meinen Sendungen damals gespielt, in der Musik für junge Leute oder im Club damals. Das kam 1979 raus.
I came so far for beauty. I left so much behind. My patience and my family. My masterpiece unsigned.
Ja, es war eine Zeit, wo er in Europa allerdings immer noch große Anerkennung bekam, auch erfolgreiche Verkäufe. Also wirtschaftlich ging es dann doch einigermaßen gut, aber trotzdem war diese Zeit für ihn extrem zehrend. Dieser Drogenmissbrauch, den wir schon erwähnten, immer noch die nicht erfüllte Suchung nach Lösungen für seine verschiedenen psychologischen Probleme, die er immer hatte. Gleichzeitig auch noch eine Besessenheit, eine sexuelle Besessenheit, man könnte es wirklich sagen, eine Sucht nach Frauen und nach Sex. Also der Mann war wirklich damals sexsüchtig und man kann das wunderbar in einer Dokumentationsszene sehen. Es gibt eine Dokumentation, die heißt Leonard and Marianne und da gibt's in den 70er Jahren in Deutschland hinter der Bühne Aufnahmen, wo ich glaube in Frankfurt der Konzertveranstalter Marek Lieberberg mit langen Haaren in jungen Jahren steht mit Brille. Daneben steht Udo Jürgens und schaut bewundernd, manchmal auch ein bisschen kritisch auf diesen Leonard Cohen, der mit Doris Kunstmann, der Schauspielerin, flirtet. Doris sieht wunderbar aus. Großes Dekolleté, flammt ihn an. Also da funkt es, man sieht das. Und die Unterhaltung ist auch so. Und dann sagt die Doris, und wo bleibst du denn so heute? Und wollte eigentlich nur fragen, in welchem Hotel oder so. Und da sagte Cohen, do you have room for me? Und hast du Platz für mich? Und sie sagt, ich habe viel Platz. Und solche Dinge. Und man merkt, ich glaube, Udo Jürgens war ihr Begleiter an dem Abend. Guckte schon etwas kritisch. Insofern ist das eine Sache. Aber jedenfalls, dieses war immer noch das Leben von Cohen, der gleichzeitig eine Ausstrahlung, ein Charisma hatte. Es war immer noch intakt. Es funktionierte. Aber der Mann war zwiespältig. Er war hin und her gerissen. Und so endeten praktisch die 70er Jahre.
Das war der erste Teil von Urban Pop über Leonard Cohen. Aufgezeichnet beim Göttinger Literaturherbst 2024. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in 2 Wochen mit dem 2. Teil über die späteren Jahre von Leonard Cohen. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often, yes, I've lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me right here tonight. Noch mehr Lust auf gute Geschichten? Dann haben wir hier noch einen kleinen Tipp für euch, eine wirklich hochkarätig besetzte Original-Hörspielserie, Am Schlick. Ein Krimi aus dem Werftmilieu, sehr spannend, aber auch sehr witzig inszeniert, großartig gesprochen und gespielt. Mit dabei sind unter anderem Peter Kurt, Bjarne Mädel und Charles Brauer. Große Empfehlung, ihr findet Am Schlick in der ARD Audiothek und einen Link bei uns in den Shownotes. Und hier gibt's schon mal einen ersten Eindruck.
Ja, hier brennt ein Auto. Gaststätte Am Schlick.
Gib mir das Handy.
Zielinski?
Ecke? Lüttich hier. Ich hab's mir überlegt. Es ist Zeit für schmutzige Hände.
Sascha Lüttich. Seit DDR-Zeiten ein Mann der Zirowerft. Gesetze werden flexibel ausgelegt. Die Geschäfte laufen. Als Lüttichs Ziehvater stirbt, Werft-Urgestein und Gewerkschaftschef Harry, sind die halblegalen Routinen in Hafen und Werft in Gefahr. Lüttich bleibt nur eine Wahl.
Ich kann die Diere auch.
Auch wenn er dafür immer krassere Deals eingehen muss.
Die ist mir unheimlich.
Es ist zum Kotzen. Das fühlt sich nicht an wie ein Geschäft. Das ist ein gottverdammter Test.
Am Schlick. Eine Hörspielserie von Marcel Rabe und Lars Werner. Über Freundschaft, Verrat und den Verlust von Heimat. Mit Peter Kurt.
Du hast ihm eine reingehauen?
Bjarne Mädel.
Ja, du hast doch gesagt, ich soll mit ihm reden, bevor er fährt.
Yvonne Jongi-Bormann.
5 Jahre geschieden und ich wasche immer noch deine Dreckwäsche.
Charles Brauer und vielen anderen. Alle Folgen exklusiv und für begrenzte Zeit in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App.